für alle unsere Gäste. Wir sind in einer Predigtserie zum Thema Autorität und Vollmacht. Und wir haben gesehen, es gibt eigentlich verschiedene Autoritätsbereiche, die wir von Gott bekommen haben. Der erste ist über uns selber, über mich selber, über das eigene Leben habe ich ein Mandat, eine Autorität bekommen, das zu managen. Und wir haben auch gesehen, dass das eigentlich fast das Wichtigste, manchmal auch das Schwierigste ist, aber eigentlich die Voraussetzung ist für alle anderen, die nämlich noch kommen, nämlich für das, was uns anvertraut ist. Das können Bereiche sein in unserem Leben oder das können auch andere Menschen sein, die uns anvertraut sind, sei es jetzt als ältere Kind gegenüber, sei es als Chefin, Vorgesetzte von einer Firma, Mitarbeiter gegenüber oder was auch immer. Und das Dritte ist dann eigentlich auch über die Macht vom Feind, über dämonische, satanische Mächte. Und meistens, wenn wir von diesem Thema reden, denken wir immer zuerst an das Dritte. Dann denken wir so an Jesus, wie er da eben Dämonen austrieben hat und Kranke geheilt hat und eben vollmächtig predigt hat. Aber ich möchte hier noch einmal sagen, es fängt beim Ersten an, es geht über das Zweite und es endet dann beim Dritten, gell? Einfach, dass wir es nicht vergessen. Wir haben diese Bereiche schon angeschaut, aber jetzt ist mir immer wieder wichtig, das zu betonen. Jesus hat gesagt, wenn ihr im Kleinen treu seid, dann kann ich euch Autorität geben über Grösseres. Und das fängt bei dir selber an, Selbstmanagement. Verantwortung übernehmen für dein eigenes Leben, für deine eigenen Entscheidungen. Und aus dem heraus lernen, Verantwortung zu übernehmen für andere oder anderes, was uns anvertraut ist, in der Art, wie Gott Verantwortung nimmt für unser Leben und in dem Mass, wie wir dort trainiert sind, wie wir dort treu sind, in dem Mass werden wir auch Autorität haben über die Macht vom Feind. Jetzt haben wir, wie gesagt, die Bereiche schon angeschaut oder sind dran gewesen, wo Jesus in Matthäus 10, Vers 8 erwähnt, nämlich die Autorität über Krankheit. Dort ist befiehlt er seinen Jüngern, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussetzungen rein und treibt Dämonen aus. Das sind die geistlichen Autoritätsbereiche, die Jesus hier erwähnt. Und in Johannes 14, Vers 12 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Also mit anderen Worten, die Autorität, die Jesus selber hatte, hat er seinen Jüngern übereignet, übertragen, sie eben bevollmächtigt und gesagt, und ihr macht jetzt das Gleiche. Ihr könnt in der gleichen Autorität auftreten. Sogar noch grösseres werdet ihr tun als ich. Das klingt ein bisschen nach einer Überforderung, aber wir kommen gerade dazu. Wir haben nachher angeschaut, wie wir mit Kranken beten können. Da möchte ich nicht zu viel wiederholen. Einfach gesagt, es braucht unsere Kranken, brauchen unsere Aufmerksamkeit, unsere Ermutigung und unsere Trost. Es geht hier nicht um Heilungswunderobjekte. Es gibt so eine Strömung, die so von einem Heilungstrip ist und das Gefühl hat, jetzt müssen wir immer für alle und wo irgendwo etwas krank ist und geht darauf los. Das ist nicht falsch, für Kranke zu beten. Jesus hat uns den Auftrag daran gegeben. Legt die Hände auf Kranke und es wird besser mit ihnen. Aber unsere Motivation ist hier drinnen wichtig, den Kranken in seiner Situation ernst zu nehmen. Bibelwort und Gebet richten Grundwerte vom Reich von Gott auf. Das ist wichtig, wenn wir mit Kranken zusammen sind, dass es nicht primär darum geht, jetzt eben einen Heilungserfolg möglichst gleich können zu präsentieren, sondern in einer umfassenden Art und Weise Gottes Reich in das Leben hineinzubringen, durch Bibelwort, durch die Wahrheit vom Wort von Gott, durch Gebet. Und wir haben gesehen, Jesus hält auf ganz unterschiedlichste Art und Weise. Er hat nicht irgendein spezielles Schema, wenn er betet für Kranke. Er macht es ganz anders wieder. Also es gibt hier nicht einfach eine Methode, wo man kann sagen, so muss ich es machen und dann kommt es gut. sondern Jesus macht es auf eine ganz unterschiedliche, individuelle Art. Und wir haben gesehen, eben verschiedene sind hier ganz viele Bibelstellen durchgegangen. Das war die letzte Predigt, die ich hatte, wo wir einfach geschaut haben, wie hat jetzt Jesus geheilt. Einfach mal die Bibelstellen gelesen, dass wir das einfach mal so ein bisschen wirken auf uns. Wie ist Jesus kranken Leuten begegnet? Wie hat er gebetet? Was hat er ihnen gesagt? Wie hat er sie herausgefordert? Und wie ist die Heilung dann passiert? Hier im Lukas 18, Vers 41, haben wir einen Vers, wo Jesus fragt, was soll ich für dich tun? Herr, bat er, ich möchte sehen können. Da sagt Jesus, du sollst wieder sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich konnte der Mann sehen. Wir haben ja gesehen, dass das griechische Wort sozo, wo retten heisst, primär auch heilen heissen, ein umfassendes Heil ausdrückt. Nicht nur ein Seelenheil, aber auch nicht nur ein körperliches Heil, sondern eben ein umfassendes Heil. Und hier haben wir das Beispiel, wo Jesus jemanden fragt, ja, was willst du denn überhaupt, dass ich dir tue? Ja, kann man ja fragen. Und die Antwort ist nachher, ich möchte wieder können sehen, ist ein Blinder. Und nachher sagt Jesus die interessante Aussage, die Glaube hat dich gerettet. Gerettet, der Glaube hat gerettet. Nicht geheilt, gerettet. So ist jetzt hier wieder drin. Die Glaube hat dich gerettet, wiederhergestellt, geheilt, ganz gemacht. Könnte man das Wort so übersetzen. Und augenblicklich konnte der Mann sehen. Ein weiteres Beispiel Lukas 22, Vers 51, es ist da, wo sie Jesus gefangen genommen haben und Petrus mit dem Schwert eingeschlagen hat und dem Diener vom hohen Priester das Ohr abgehauen hat und Jesus hat es wieder geheilt, also in dem Moment, wo er eigentlich gefangen worden ist, abgeführt ist worden, wo ihm Unrecht geschehen ist, hat er noch Wunder vorgebracht. Interessant ist der in Johannes 9, 1 bis 5, wo die Frage ist, ist jetzt die Ursache von der Krankheit immer Sünde, oder wie ist das jetzt genau? Und da tut ja Jesus interessanterweise, gibt er hier einen Gegenpol, wir lesen die Stelle, Johannes 9, Vers 1 bis 5, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Das ist eine interessante Bibelstelle hier. Die Leute fragen, wer hätte jetzt gesündigt, dass der blind geboren ist worden? Sind das jetzt die Eltern gewesen? Oder ist er selber gewesen, oder Vorfahren, oder was könnte da sein? Und Jesus sagt hier, es hat weder der gesündigt, noch seine Eltern, sondern es soll einfach Gottes Werk an ihm sichtbar werden. Das nimmt uns ein bisschen weg von dem Ding, eben, dass man immer, wenn irgendeine Krankheit da ist, nach der Sünde und wer hat jetzt da und wo sind da die Ursachen suchen, sondern einfach das einmal stehen lassen und sagen, es geht darum, Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden. Hier haben wir eine spezielle Art, wie Jesus nachher die Heilung macht. Also wenn ich mir das so vorstelle, so ganz bildlich, so an Boden spähen, in Dreck rein. Und nachher die Pappe da nehmen und jemanden ins Gesicht streichen und ganz ehrlich gesagt, finde ich jetzt ein bisschen unappetitlich, um das mal gelinde auszudrücken. Aber Jesus macht das. Und durch das, und sagt ihm nachher, jetzt geh zu diesem Teich und wisch dich dort, und nachher kommt der Seher wieder zurück. Also hier, Jesus macht manchmal komische Sachen, die wir nicht so nachvollziehen können, aber durch den Gehorsam auch von dem Mann, der es betrifft, empfiehlt er letztendlich die Heilung. Die Stelle, Jakobus 5, Vers 14, schauen wir den dann noch etwas genauer an. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Wer die Ältesten genau sind und wie das Gebet hier stattfindet, schauen wir dann noch an. Wir gehen vorher noch schnell einfach in die ganze Frage rein, wie ist in der ersten Gemeinde die Heilung praktiziert worden? Also wir haben vorher gesehen, Jesus war als der Sohn auf der Erde und als der Sohn hat er seinen Vater im Himmel repräsentiert und mit dem Vater zusammen sein Reich repräsentiert und mit dem Reich vom Vater zusammen Auswirkungen von diesem Reich demonstriert, was sich ereignet durch das, dass Dämonen müssen fliehen, durch das, dass Krankheiten geheilt werden. Durch das, dass zerbrochene Leute wieder aufgerichtet, wieder hergestellt werden, wieder ermutigt werden. Das Reich von Gott bricht durch ihn durch mit Zeichen und Wunder. Und er hat gesagt, wo er gegangen ist, und ich gebe euch den Heiligen Geist. Und wenn ihr die Gabe vom Heiligen Geist empfangen habt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und die gleichen Zeichen, die ich da werde, euch folgen. In meinem Namen werdet ihr Hände auf Kranke legen und sie werden gesund. In meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Und jetzt gehen wir in die Apostelgeschichte rein und erleben, wie das jetzt tatsächlich passiert ist. Also der Autoritätstransfer von Jesus als Sohn von Gott auf seine Jünger als der Leib von Christus, als der Corporate Son, das ist jetzt eben das ist das Geheimnis, nicht einer von diesen 12 Aposteln, sondern zusammen. Und in diesem Zusammensein, von diesem Miteinandersein, in der Einheit sein, von diesen 12 Aposteln, manifestiert sich der Sohn. Darum hat er mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Am letzten Tag, bevor er gestorben ist. Und ihnen genau das Prinzip wollte zeigen. Schaut, der Sohn bin jetzt nicht mehr ich allein in meinem Leib, sondern jetzt seid ihr der Sohn. Ihr habt jetzt Anteil an meinem Leib. Ich gebe den jetzt her, damit ihr Anteil habt. Teil werdet von meinem Leib. Und ich gebe mein Blut her, dass ihr in dieser Autorität, in diesem Bund, genau gleich wie ich bin, zum Vater ins Osit. Somit ist nicht nur die Autorität auf die Apostel gekommen, sondern noch die Sohnschaft ist auf die Apostel gekommen. Sie repräsentieren den Sohn, Jesus Christus. Sie sind der Leib von Christus. Und sie repräsentieren das Gleiche, was Christus repräsentiert, nämlich den Vater. Und das Gleiche, was Jesus repräsentiert, nämlich das Reich vom Vater. Und die gleiche Autorität und die gleiche Vollmacht. Und das sehen wir und das ist erlebt worden, Apostelgeschichte 2,43, es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und das ist unmittelbar nachdem, dass der Heilige Geist ausgegossen ist worden. Das ist da, wo der Petrus die Predigt hatte und gesagt hat, nein, die sind nicht betrunken, die Leute. Sondern das ist das, was der Joel vorausgesagt hat. Der Geist von Gott wird ausgossen werden über alles Fleisch. Da werden alte und junge Träume und Visionen haben und werden dies sagen und so weiter. Und es ist Furcht über alle gekommen. Ehrfurcht vor Gott. Und es sind viele Wunder und Zeichen passiert durch die Apostel. Wohlgemerkt. Durch Apostel. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen, Apostelgeschichte 3, 1 bis 16, der Johannes und der Petrus heilen dort einen Gelähmten. Das ist die Geschichte, Er hockt da vor der Tür, die gehen vom Tempel, die gehen rein, weil sie beten wollen. Und er bettelt dort. Und der Johannes und der Petrus bleiben stehen und sagen: Silber und Gold haben wir nicht. Aber im Namen von Jesus Christus stand auf. Und sie packen an der Hand, ziehen ihn auf. In diesem Moment steht er auf die Beine. Johannes und Petrus heilen hier ein Gelähmtes. Sie waren beides Apostel von Jesus Christus. Apostelgeschichte 5, Vers 12 bis 16. Da muss jetzt, das ist nur ein kurzer Ausschnitt jetzt da auf dem Beamer. Da lese ich mich sonst ganz Abschnitte vor. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner ihnen zu nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem, brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Krass, oder? Wenn schon nur der Schatten von Petrus auf einen von diesen Kranken fällt, schon werden sie gesund. Das hat nicht einmal müssen Hände auflegen. Es ist eine ungeheure Gegenwart von Gott hier. Es ist eine Präsenz von übernatürlicher Kraft, von Zeichen und Wunder. Und es heisst auch hier ausdrücklich, durch die Hände der Apostel. Also wir sind bereits in Apostelgeschichte 5, gemeint hat ja Apostelgeschichte 2 schon gerade stark gemacht mit 3000 Leuten. Ein bisschen später sind es 5000 geworden. Hier ist jetzt keine Zahl mehr angegeben. Es hat einfach, es sind sehr viele Männer und Frauen zum Glauben gekommen. Das heisst, an einem Ort, es sind täglich neue Menschen dazugekommen. Und sie waren in einer Einheit gewesen. Und sie haben die Zeichen und Wunder und die Heiligen erlebt. Jetzt ist aber ein paar Wochen her, schon ein paar Monate her vielleicht, und es heisst immer noch durch die Hände der Apostel. Es ist interessant, es ist keine einzige Heilung bezeugt bis daher, oder dann noch ein bisschen später, wo irgendjemand anderes vollbracht hätte. Ja, wie ist jetzt das? Jetzt hat doch Jesus sein ganz Leib autorisiert, oder nicht? Bevollmächtigt, hat doch das allen gegeben als Auftrag, geht her. Kündigt mein Evangelium, heilt die Kranken, treibt die bösen Geister raus. Hat er nicht mehr denen 12 gesagt, oder? Dann ist das jetzt. Was denkt ihr? Wie kommt jetzt das, dass die ganze Apostelgeschichte, den ersten 5 Kapiteln, immer nur ein Zeichen und Wunder durch Apostel passieren und geschehen?
Die restliche Gemeinde
war die eine Möglichkeit, die sind noch nicht in der Reife. In der Reife, das ist sehr ein gutes Argument. Man muss sich vorstellen, eben die 3000, die sich bekehrt haben am Pfingsttag, das sind alles geistliche Babys. Weil geistliche Babys keine geistliche Autorität haben. Sie schon auch, aber
keine Übung.
Keine Übung. Das Mandat haben sie noch nicht, oder? Schön, das gleiche Beispiel. Ich meine, das Kind, wenn es auf die Welt kommt, da ist alles da, was eigentlich braucht. Es muss sich nur noch entwickeln. Es muss sich nur noch entfalten. Aber in dem Mass, wie es sich entfaltet, kann es auch lernen, mehr Verantwortung wahrzunehmen, bis es in eine Reife kommt, in ein erwachsenes Werden hinein, wo es nachher die ganze Verantwortung und die ganze Autorität kann. Ja, das ist im Geist auch so. Paulus hat das mal beschrieben, er hat gesagt, dass ihr noch geistliche Babys waren, habe ich euch nicht können, das Gleiche bringen, wie, wenn ich reden wie zu Erwachsenen, so, ihr habt es nicht erträgt. Und Solange das Kind noch unmündig ist, muss jemand anders die Verantwortung nehmen. Erst wenn es zur Sohnschaft, zur Mündigkeit hergereift ist, kann es nachher auch in diesem Mandat gehen. Also ich glaube, das ist ganz etwas. Es sind zwei Sachen, die ich hier sehe. Das eine ist die Einheit, die die Gemeinde drinnen gelebt hat. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sich mal vorstellen, mit über 5'000 Leuten, 6'000, 7'000 Leuten, ein Herz und eine Seele zu sein. Das hat etwas mit Oneness zu tun, mit Einheit. Und in der Einheit ist ein Geheimnis. Da ist die Power von Gott. Es hat aber auch mit dem Namen etwas anderem zu tun. Es gibt solche, die vorher 3,5 Jahre lang in einem Jüngerschaftstraining waren, in einem Charaktertraining waren, wo Jesus mit ihnen 1:1 tagtäglich unterwegs war, gearbeitet hat und wo er sich sozusagen in sie innen multipliziert hat, in sie innen gejüngert hat. Und diese Jünger sind nachher zu den Aposteln geworden, die diese Autorität und in der Reife können das Mandat so ausüben, wie es Christus selber ausgeübt hat. So, und jetzt kommen wir in die Apostelgeschichte 6. Und jetzt passiert eine interessante Migration, eine interessante Veränderung. Es gibt so ein schönes Fremdwort. Etwas übergeht auf die nächste Generation sozusagen, ist ja egal. Transfer, genau. Ein Transfer von Autorität. Apostelgeschichte 6, Vers 8. In der Zwischenzeit haben sie ja gemerkt, es hat ein Gestür gegeben mit Lebensmittelverteilung. Es haben nicht alle die griechischstämmigen Witwen haben das Gefühl gehabt, sie werden benachteiligt gegenüber den hebräischstämmigen und so weiter. Und haben sie da die 7 Helfer eingesetzt, die das Manager und die Apostel sehen, wir wollen nicht unsere Zeit mit organisatorischen Sachen vollbringen, sondern wir wollen uns konzentrieren auf das Gebet und die Verkündigung. Und dann haben sie die 7 Leute eingesetzt. 2 von denen waren der Stephanus und der, wie hat der anders geheißen? Der Philippus, genau, der kommt jetzt gerade. Stephanus. Also ist einer von denen, die eigentlich die Organisation übernehmen sollen, aber voll Gnade und Kraft, Tat, Wunder und grosse Zeichen unter dem Volk. Was ist jetzt da passiert? Also jetzt ist irgendetwas passiert, jetzt bis Kapitel 6 haben nur die Apostelzeichen und Wunder da und jetzt plötzlich lesen wir von einem Stephanus, der gar kein Apostel ist, der einer von diesen Helfer ist, dass der grosse Zeichen unter dem Volk tut und Wunder. Also jetzt hat es einen Transfer gegeben. Was ist das Geheimnis von diesem Transfer? Wer kann da helfen?
Ja, er hat jetzt das Mandat bekommen.
Und warum hat er es bekommen?
Weil er sich treuer wissen.
Weil er sich als treuer wissen hat. Mhm. Er hat vorher etwas gemacht, genau. Er war nämlich ein treuer Diener gewesen, hat unwesentliche organisatorische Arbeit erfüllt, die nicht so wahnsinnig geistlich hat gewirkt. Mhm. Was noch?
Er ist voll von Heiligem Geist gewesen.
Er ist voll Heiligem Geist gewesen. Das war eine Voraussetzung gewesen, schon bei der Wahl. Mhm. Aber warum kann jetzt der plötzlich Zeichen und Wunder tun?
Durch Gottes Gnade und Kraft.
Ja, natürlich, durch Gottes Gnade und Kraft. Aber warum denn, wie bist du mit allen anderen? Es hat ja noch ein paar tausend andere Jungen gehabt, und wir die jetzt nicht können. Ja, das war ja Gottes Gnade und Kraft auch gewesen, oder? Was ist das Geheimnis?
Das
war
auch in der Einheit mit den Aposteln.
In der Einheit mit den Aposteln. Das ist alles richtig, übrigens, was dir sagen, gell? Das ist irgendwie, wir warten auf etwas. Wie? Er war verfügbar gewesen, das ist auch richtig, ja. Er ist in die Sohnschaft gereift. Was heisst das? Genau, also ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, das müsst ihr euch wirklich merken, findet ihr in ganz ein bisschen langen Orten. In dem Mass, wie du fähig bist, für jemand anders, hallo, nicht für dich, für jemand anders, in jemand anderem seinem Mandat, in jemand anderem seinem Auftrag, treu etwas zu tun in der zweiten Reihe, gell? In dem Mass, wie du das machst und wie du das kannst, in dem Mass wirst du befördert von Gott. Es hat genau mit dem zu tun, was der Barnes gesagt hat, also das Treu-Sein in der Sohnschaft den Aposteln gegenüber, im Treu-Sein in dem Dienen vom, im Kleinen, im Unscheinbaren, im scheinbar Ungeistlichen, ist er befördert worden. Ihr könnt das Prinzip allen Orten finden, das findet ihr bei Elisa, bei Elia, wo der Elisa von dem Elia nicht gewichen ist und gesagt hat, ich gehe nicht weg von dir, ich will dich ein Mandat, wie du hast. Ihr könnt das lesen wie Mose und wie Josua. Der Josua war ein treuer Diener, 40 Jahre lang im zweiten Glied. Hinter Mose, treuer Diener, treuer Sohn. Er hat nur gemacht, was der Mose gesagt hat. Er hatte nicht sein eigenes Ding gehabt. In dem Mass, wie er treu war, ist er nachher zum neuen Leiter geführt worden. Ihr könnt es beim David sehen, in dem Mass, wie er treu war, als Sohn dem Saul gegenüber. Dem von Gott abgefallenen, dämonisierten König, wo er gesagt hat, und ich lege keine Hand an dem an. Das ist ein Eingesetzter von Gott. Bei allem, was er mal falsch gemacht hat, mit dieser Art, wie er dort treu war, ist er nachher zum neuen König geworden. Das ist ganz ein wichtiges Prinzip, das hier passiert. Also, Stephanos ist nicht nur voll Gnade und Kraft, er ist nicht nur in Einheit, sondern er ist ein treuer Diener im Auftrag der Apostel. Und das heisst, es ist für mich ein Zeichen von Sohnschaft. Er ist fähig, in einem Mandat von jemand anderem zu laufen und muss nicht sein eigenes Ding verwirklichen. Ich sehe, das ist ein riesen Problem heute in unserer Zeit. Vor allem junge, dynamische, begabte Leute mit Leiterpotenzial. Jetzt kommt jetzt um mich und jetzt zeigen wir denen mal, wie es geht. Und jetzt räumen wir mal da ein bisschen auf mit dem Zeug und jetzt ein Hü und vorwärts. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Ja, und dann 10 Jahre später kannst du in der Klinik bei einem Burnout Rehabilitationen besuchen. Das ist nicht das, was Gott will. Gell? Dann haben wir den zwei Kapitel später, Apostelgeschichte 8, 6 bis 10, und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat, denn die unreinen Geister fuhren aus, vielen Besessenen aus der Großen. Wir sind aus mit großem Geschrei und auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Da im letzten Zweiten ist genau das im gleichen Club gewesen. Club von diesen 7 Helfern, die ich Brot und Suppe verteilen. Und im Mandat von jemand anderem ist gelaufen. Und in dem Mass, wie er dort treu war, ist auch hier Kraft von Gott über sein Leben gekommen. Er ist zu einem Apostel geworden, könnte man sagen, zu einem Missionar unter den Samaritern. Und jetzt kommen wir da noch zu dieser Stelle, die ich versprochen habe, kommen wir noch dazu. Jakobus 5, 14 bis 16. Ist jemand krank unter euch, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und das ist eine Stelle, die wir schon manches Jahr kennen, die man immer wieder zitiert hat. Und immer wieder ist die Frage nachher aufgetaucht, wenn man die Stelle lesen, ja, wer sind denn jetzt genau die Ältesten? Und so wie ich gelehrt bin worden, so wie ich erzogen bin worden, wie ich aufgewachsen bin, habe ich immer gemeint, Das sind eine Art Gemeindeleitungsteam oder so irgendetwas. Also Älteste irgendwo in einer lokalen Gemeinde. Einfach die Leitungsverantwortung haben, also ein Team von Leuten, die im Glauben reif sind und die Verantwortung für eine Gemeinde wahrnehmen, im Sinne von so einer kleinen lokalen Gemeinde, wie wir jetzt da sind. Ich habe jahrelang geglaubt und bin so unterrichtet worden. Bis ich gemerkt habe, irgendetwas stimmt da einfach nicht, irgendetwas geht nicht auf. Erstens geht das Ganze mit der Vaterschaft nicht auf. Weil es gibt ja nicht, wenn wir das Bild von Familie nehmen für die Gemeinde, dann ist ja ein Vater und eine Mutter da, für eine geistliche Elternschaft wahrnehmen, wobei der Vater das Leitungsmandat hat. Und wenn man das auf die Gemeinde überträgt, dann kann das nicht ein ganzes Team sein. Irgendwie ist mir das aber nicht so aufgegangen. Und wir haben da immer wieder jahrelang heftige Diskussionen gehabt. Und wir schauen mal ein bisschen an, was die Ältesten von der Gemeinde jetzt überhaupt sind. Die erste Erwähnung überhaupt von Ältesten in der neutestamentlichen Gemeinde ist dann nämlich in Apostelgeschichte 11 erst. Also die erste Gemeinde in Jerusalem, da hat es noch keine Ältesten gegeben von Anfang an, sondern das ist erst später hat sich das entwickelt, etabliert. Vorher kommen auch Älteste vor in der Apostelgeschichte, aber das ist immer noch vom Judentum her, die Ältesten und hohen Priester und so weiter. Das sind die immer gegen Christen waren. Apostelgeschichte 11, Vers 30 kommen die Ältesten in der Gemeinde von Jerusalem zum ersten Mal vor. Also offensichtlich hat es in der Gemeinde, nachher in der ersten Gemeinde in Jerusalem, irgendwann hat sich da eine Ältestenschaft herauskristallisiert. Wohlverstanden über der Gemeinde von Jerusalem. Also jetzt schon dann 5000 plus Mitglieder hatten, also die ganze Stadt. Apostelgeschichte 14, 23, und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie nun glaubten. In jeder Gemeinde sind Älteste eingesetzt worden. Da habe ich gemerkt, hier ist genau ein Missverständnis. Wenn das Neue Testament von Gemeinde redet, dann redet sie eben nicht von so einer kleinen Lokalgemeinde, sondern dann redet sie immer von der Gemeinde von der Stadt. Das war nicht nur gsi, was ich hatte. Neues Testament redet von der Gemeinde von Jerusalem, das ist die Gemeinde von der Stadt. Sie redet nicht von diesen verschiedenen Häusern und von diesen verschiedenen Leitern, die sich da irgendwie auch noch formiert haben. Das Neue Testament redet von der Gemeinde von Rom. Der Paulus schreibt an die Römer im Römerbrief. Das ist die ganze Gemeinde in Rom. Meinen Sie, das sind nur eine Gemeinde, so wie wir hier? Das war eine Millionenstadt. Da hat es x verschiedene Häuser gehabt, x verschiedene geistliche Väter gehabt, die ihre geistlichen Haushalte unterrichtet haben, unterhalten haben. Und an die schreibt er alle zusammen. Das ist die Gemeinde von Rom. Oder an die Gemeinde von Ephesus, an die Gemeinde von Korinth, an die Gemeinde von... Alle Briefe von Paulus sind alle an Gemeinden gerichtet, die mit einer Stadt identifiziert werden, nicht mit irgendeiner kleinen Denomination. Und dann bei den Grüssen, wenn ihr dann noch ganz hinten in den Briefen lesen, dann kommen werden die einzelnen Häuser in diesen Städten nachher zum Teil sogar noch namentlich erwähnt, insbesondere im Römerbrief, wo dann heisst, grüssen dann noch den weiter im Haus von dort und den im Haus von dort und die im Haus von da. Wo dann denkt, aha, die Gemeinde von Rom ist nicht einfach eine Gemeinde, so wie wir hier. Das waren ganz viele verschiedene Gemeinden, die verschiedene geistliche Väter hatten, aber die zusammen in Einheit die Gemeinde von Rom dargestellt haben. Und man sieht es, wenn wir die nächste Stelle anschauen, Titus 1, Vers 5. Deshalb ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und Stadt für Stadt Älteste einsetzt, wie ich dir befohlen habe. Hier wird es jetzt ausdrücklich erwähnt. Paulus gibt hier seinem Jünger dem Titus den Auftrag, jetzt gang in die Städte und setze dort Älteste ein, nicht in die Gemeinden. Er sagt jetzt in die Städte. Wie wird es jetzt klar? Das sind nicht kleine Lokalgemeinden, sondern es ist eine Stadtgemeinde, die aus verschiedenen Lokalgemeinden, kleineren Einheiten besteht. Und die Väter von diesen verschiedenen, kleineren, lokalen Gemeinden bilden zusammen die Ältesten der Stadt. Die Ältesten von der Gemeinde von Ephesus, Korinth, Rom, whatever, Jerusalem. Also es ist die Summe von den geistlichen Vätern von den verschiedenen Gemeinden an einem geografischen Ort, in einer grösseren Region, wo zusammen die ältesten Bilder von der Stadt und von dieser Gemeinde, die als Stadtgemeinde verstanden wird. Das ist für mich selber eine neue Offenbarung, die ich erst seit einem knappen Jahr habe. Nur, dass ihr nicht erstaunt seid, wenn ich es hier so erzähle. Und wir haben auch gemerkt, als wir hier mit neuen Strukturen angefangen haben, die ganze Frage, ja, wer sind denn jetzt die Ältesten von unserer Gemeinde, habe ich immer gemerkt, dass ich das geht mir nicht auf, es passt mir nicht, ich habe nicht gewusst, wie das ist. Das sind einfach die reiferen Söhne im Haus, wo die Ältesten sind, oder wer ist denn das? Bis mir das bewusst worden ist, der Tamo hat das letztes Jahr an der Apostolischen Konferenz in einem Nebensatz mal erwähnt, ich glaube, die meisten haben es gar nicht gemerkt, der Übersetzer hat es noch falsch übersetzt. Und aber ich habe es sofort aufgeschnappt und bin dann gefragt, in der Mittagspause, hat er mir das eigentlich gesagt. Und als ich dann das Buch gelesen habe von John Alley über die City Gates, über die Ältestenschaft, was heisst das, wenn sich Ältesten im Stadttor treffen, darum heisst das Buch so, City Gates, es ist das Tor, Stadttor, im Alten Testament haben sich die Ältesten immer in der Stadt Tor getroffen, das war der Ort von Autorität, das war der Ort, wo Gericht ist, beschlossen wurde, wo man über die Affären der Stadt entschieden hat. Und genau, jetzt geht es darum, eben, wer sind jetzt die Ältesten hier bei uns? Jetzt merken wir plötzlich, aha, jetzt müssten wir vielleicht unseren Blick mal so ein bisschen aus der Winterhalde raus bewegen. Dann mal so ein bisschen in den Grossraum Thun hineinschauen. Und dann müssen wir vielleicht mal noch ein bisschen von unserem klein karierten schweizerischen Denken wegkommen, wo meint, Heimberg gehört nicht zu Thun. Und Steffisburg ist eine eigene Stadt. Gell? Die Uetendorf ist sowieso auf der anderen Seite von Aare. Sondern müsste man vielleicht mal einfach ein Satellitenbild anschauen und mal schauen, wie die Siedlung da um Thun herum aussieht. Und dann würde euch jeder sagen, das ist Thun. Von Heimberg bis auf Hünibach, Gwatt, Dierlacher, Uetendorf und all das drumherum. Wir sind schon auf dem Niesen oben gewesen. Wir haben mal runtergeschaut. Wisst ihr, wie das aussieht? Sieht doch genau so aus. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Und Gott ist noch ein bisschen weiter oben als dem Niesen. Und hat doch eine andere Perspektive. Er sieht die Region hier als Stadt. Eine Gemeinde hat es in diesem Fall hier. Die Gemeinde von Thun. Das hören wir da dazu. Amen. Und alle anderen auch. Auch die, die nicht gleicher theologischer Meinung sind wie wir. Auch die nicht die gleichliche Anbetungsstil haben wie wir. Und jetzt geht es darum, sind wir noch ein Herz und eine Seele? Oder sind da noch Grabenkämpfe und Abgrenzungen und Garten her, die man muss ziehen muss, um zu zeigen, wir sind denn nicht so, wir gehören denn nicht zu denen. Wir haben nicht diese Lehre. Unsere ist dann besser, das sagen wir nicht, aber das meinen wir. Und da merke ich, es fordert raus. Sehen wir uns als Teil von der Gemeinde von Thun? Sehen wir uns als ergänzungsbedürftig, sehen wir die Leiter von den anderen Gemeinden als Mitälteste, sehen wir ihre Autorität. Würden wir zu ihnen gehen, wenn wir krank sind? Das war unser Ausgangsvers. Kommt der noch mal? Ja, nein. Jetzt merken wir, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Hä? Zu wem gehen wir denn jetzt? Wenn wir krank sind, wenn wir zu den Ältesten gehen und uns salben mit Öl. Wenn das nicht eine lokale Leiterschaft ist von einer lokalen Gemeinde, sondern wenn das von einer Stadt die Leiter sind. Mit dieser Frage würde ich einfach entlassen und mit der Herausforderung, unseren Horizont, unser Herz nochmal ein bisschen zu weiten, uns aufzumachen, auszustrecken, nach mehr Einheit, nach einem grösseren Bild, als wir vielleicht bis jetzt hatten von unserer christlichen Szene, so dass wir wie der katholische Pfarrer könnten sagen, ich wünsche mir, dass wir Christenheit in dieser Gesellschaft, in diesem Land nicht mehr an ihren Denominationen und an ihren Konfessionen wahrnimmt, sondern an ihrem Mass, wie sie Christus lieben. An ihrem Mass, wie sie einander lieben und durch das in einer Einheit sind. Amen.